Hallöchen, hallo, guten Tag aus Köln. Ich bin Ralf Kerkeling und Teil dieses wunderbaren Podcasts-Formates Getting Wild und grüße meinen werten Kollegen Andreas Arnold und alle Zuhörerinnen, die sich wieder aus der ganzen Welt eingeschaltet haben. Hallo.
Hallo, Ralf. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, danke dir für deine einleitenden Worte. Lass uns starten mit dem Intro.
Getting Wild. Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andi und Ralle.
Diese Episode wird präsentiert von Slowenien Tourismus.
I feel Slovenia.
So, und jetzt können wir loslegen, oder?
Ja, los, dann fangen wir mal an. Ich bin heute wieder einem Phänomen auf der Spur. Wie du weißt, bin ich sehr aufmerksam, bin sehr achtsam und mir fallen sehr, sehr viele Dinge auf einfach. Heute habe ich mich mit Zahnpastatuben beschäftigt, heute Morgen. Und die Zahnpastatube, es ist so ein Phänomen, die sind ja irgendwann leer, denkt man. Und dann fängt man an, die so aufzurollen, zumindest mache ich das so und drücke immer mehr raus. Und stelle dabei fest, es scheint unendlich Paste in diesen Tuben zu geben. Es hält auf jeden Fall viel, viel länger, als man meint.
Stopp. Also, können wir, ich würde jetzt gerne, wir müssen das dramaturgisch anders aufbauen. Ist das jetzt,
Rewind.
Ist das jetzt Good Will Run Mystery oder ist das Good Will Run? Ach, Entschuldigung, Good Will Run, ey. Entschuldigung. Jetzt muss ich wegschneiden. Nicht Good Will Run.
Guck mal, brauchen wir nicht schneiden. Good Will Run ist ja die Agentur von Andi. Da ist er jetzt gerade nicht so ganz konzentriert. Getting Wild, sozusagen.
Ich wusste irgendwas mit G. Ah, nein. Gaga. Also.
Sehr gut. Guten Morgen. Gut,
hallo. Nein, ist es. Ich wollte schon, irgendwie klingt das scheiße. Ist es Getting Wild Mystery oder ist es Getting Wild Investigativ? Was du jetzt ankündigst. Weil dieses Phänomen ist ja. Man könnte es von beiden Seiten beleuchten.
Ja, je nachdem, wie man es weiter ausschmückt, könnte es auch True Crime wieder werden.
Oh ja.
Wo wir ja schon in der letzten Folge durch die Kategorien gehüpft sind. Genau. Ja, Mystery, finde ich.
Okay, dann lass uns auf Mystery einigen. Das ist dir heute Morgen aufgefallen? Oder generell bewegt sich das?
Ja, schon? Du, mir fällt das immer wieder auf. Aber ich wollte es mal hier ansprechen, wo wir auch geneigte Zuhörerinnen haben, die halt irgendwie sich genau für sowas interessieren. Die haben sich ja auch sehr dafür interessiert, als wir uns mit Eiern und dem Aggregatzustand beschäftigt haben. Die Schalentheorie und so weiter. Du erinnerst dich, ist noch nicht so lange her. Ja, genau so ist es gerade, dass ich halt denke, ich weiß, wie ist das denn bei dir irgendwie? Du drückst raus und dann ist die irgendwann fertig, die Tube, und wunderst dich nicht irgendwie oder schmeißt früher weg oder keine Ahnung. Ich habe so den Eindruck, man kann irgendwann unendlich noch Paste rauspressen, wie gesagt. Man hat viel mehr davon, als man erahnt im ersten Moment, meint.
Ich kann ja leider nicht weiterhelfen, weil ich mir nie die Zähne putze. Dieses Gerücht hält sich hartnäckig bei uns in der Familie. Angeblich, weil mich in der Familie noch nie jemand beim Zähneputzen gesehen hat. Ich habe mir nämlich tatsächlich heute Morgen, war ich mit meinem Sohn zusammen im Badezimmer und ich habe mir die Zähne geputzt. Da guckt er mich völlig entgeistert an.
Was machst du denn?
Du putzt dir die Zähne? Meinst du, ja, weil wir sonst einen anderen Rhythmus haben. Sonst, also normalerweise gehen die erst ins Badezimmer, machen sich fertig, gehen in die Schule und danach komme ich dann. Aber es ist tatsächlich, ich weiß es nicht, selten so, dass wir uns beide parallel gleichzeitig fertig machen. Aber daraus ist dieses Gerücht entstanden, ich würde mir grundsätzlich nie die Zähne putzen. Und also diesen Blick hätte heute sehen müssen. Ich finde es aber am Ende nervig. Am Ende, gerade wenn es diese gemischte Form ist, ne, dieses Weiß, also das ist ja so interessant, da ist ja irgendwie, glaube ich, vorne farbig, ne, wenn man dieses zum Beispiel sowas Mentholmäßiges oder so dieses blaue Zeugs hat, nach hinten weiß, dann wird das ja durch diese Pressung gemischt. Und wenn es dann irgendwann leer wird, dann hast du manchmal nur noch dieses farbige Zeugs, was einem gefühlt so wie Seife oder keine Ahnung was. Das ist mir aufgefallen, als ich mir vor 20 Jahren das letzte Mal die Zähne geputzt habe.
Ja gut, da hat sich seitdem nicht so viel getan. Nee. Also das passiert immer noch genauso. Ja, genau.
Aber hat man sich nicht früher auch mit Kreide die Zähne geputzt oder so, als man noch keine Zahnpaste hatte, oder?
Die haben dann gegessen.
Mit Asche, ne? Auch, ne?
Asche auch, ja. Gerne. Ja. Genau. Wenn du zum Beispiel Outdoor unterwegs bist, ist das auch noch irgendwie so eine Sache. Genau, ja. Oder mit Gräsern kann man sich ja auch die Zähne dann, also die Zahnzwischenräume halt ausputzen. So, ja,
ne? Zahnseide, genau.
Zahnseide, ja. Wo wir schon beim Thema sind.
Nee, also dafür habe ich das japanische Ziergras.
Ah, okay.
Genau, das habe ich auch im Balkon.
Wohnung, ja, genau. Wie ich jetzt sehen kann, aber die Zuhörer nicht sehen können, zahlreiche Wächse. Ja, genau. Deine Wohnung ist ja voller Ziergras.
Nee, am Balkon habe ich tatsächlich japanisches Ziergras und das eignet sich hervorragend. Also ich versuche ja der Selbstversorgung mich anzunähern.
Ist gut.
Ich baue auch Toilettenpapier an. Das ist aber ein bisschen mühsam.
Aber ja, das dauert
ewig. Das ist total nervig. Also es ist aus Bananenstauden. Das ist wirklich nervig. Aber nee, das ist ganz gut. Aber das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden irgendwo begegnet am Waldesrand, der hat eine komplett schwarze Fresse, um das mal so deutlich zu sagen, dann weiß er, oh, der hat sich mit Asche die Zähne geputzt. Das ist ein echter Survival-Typ.
Richtig, genau.
Daran erkennt der Survivor den anderen Survivor.
Das ist so eine Art Geheimcode.
Da flasht du einmal die Zähne.
So begegnet man dich immer.
Sympathisch. Ja, herrlich. Ja.
Sehr schön. Genau, ich wollte dich eigentlich wollte ich dich was ganz anderes fragen, Andi. Und zwar, du bist ja auch weit gereist, viel gereist. Und wir haben uns schon ganz, ganz viel über Urlaubsgeschichten unterhalten. Ab wann beginnt Urlaub eigentlich für dich? Und damit meine ich zum Beispiel die Dauer. Ja, also ein Kurztrip, hast du da schon Urlaubsgefühl? Hast du schon Urlaubsgefühle oder kannst du so schnell abschalten, dass wenn du einen Tag draußen in der Natur zum Beispiel unterwegs wärst oder bist, wie stellt sich das bei dir ein? Wann stellt sich das ein?
Also grundsätzlich, ja, ist Urlaub oder ist ja die Frage, was ist Urlaub, ne? Also für mich ist ja Urlaub Reisen und Reisen ist unterwegs sein und was unternehmen, ne? Und nicht irgendwo, also ich mag das mit zunehmendem Alter auch hin und wieder ganz gerne einfach mal nichts zu tun, die Füße hochzulegen. Aber in der Regel ist Urlaub für mich Reisen, das heißt Kopf frei kriegen. Und deswegen ist das mit Ablenkung, mit irgendwas tun verbunden. Und das geht natürlich dann sehr schnell. Das kann sogar schon mal anfangen, wenn ich mich abends aufs Sofa setze, den Rechner anschmeiße und nach Urlaubsdestinationen recherchiere. Dann geht man schon so ein bisschen gedanklich schon mal dahin. Das ist für mich dann auch schon mal ein Teil der Entspannung. Und dann habe ich wieder festgestellt, zum Beispiel, es gibt ja Orte ganz in der Nähe, zum Beispiel jetzt ein Wochenende in den Niederlanden, oder du fährst halt ein paar Meter von Köln aus zum Beispiel nach Maastricht oder in die Eifel oder so. Du hast irgendwo plötzlich ganz andere Gegenden. Und ich meine, das ist ja auch ganz witzig bei den Niederlanden, das ist für uns ausgesehen natürlich sehr nah. Du fährst über die Grenze und du bist sofort, also es sieht alles anders aus, die Bordsteine, die Straßenschilder, so. Und ich fand zum Beispiel auch faszinierend in Metz, ne, das ist hinter Trier noch ein Stück weiter runter. Du bist da, also gar nicht weit von Deutschland entfernt, bist du komplett in so einer französischen Idylle. Und das heißt, du kannst sofort innerhalb von einem Tag eintauchen und kommst dann, bist da wirklich vielleicht nur, machst einen Tagesausflug hin, kommst wieder zurück und du warst komplett vom Kopf, vom Geist, vom Körper frisch weg. Und dann kann man davon, finde ich, also ich persönlich dann wieder zehren, weil da auch so ein Tagesausflug manchmal hilfreich ist.
Ja, ist bei mir tatsächlich auch ähnlich. Also es hat manchmal was mit Sprache zu tun. Also genau, da haben wir tatsächlich ja Glück in der Gegend, in der wir leben, also in Köln halt, dass wir sehr schnell in Niederlanden sind, in Belgien, wo man ja dann auch schon zwei Sprachen spricht wiederum. Luxemburg ist nicht weit irgendwie und halt Frankreich ein bisschen weiter, aber auch nicht so weit weg, dass es gut erreichbar ist. Genau, also tatsächlich ist es bei mir, ich glaube, ich kann mittlerweile schneller abschalten. Kommt natürlich vielleicht auch drauf an, was gerade so los ist, aber sobald ich über die Grenze fahre keine Ahnung, zum Beispiel in einem Café sitze und bei einem Zwischenstopp oder so, da fängt schon die Erholung eigentlich an, wenn man mich auf Französisch begrüßt oder ich auf Französisch bestellen kann, weil ich kann ja alle Sprachen der Welt, kann ich natürlich auch perfekt Französisch oder Flämisch oder Niederländisch.
Aber funktioniert das dann auch, wenn du dich hier in Köln ins Café setzt und einfach mal was bestellst? Un pain, s'il vous plaît, un baguette, une, weiß ich nicht was. Und dann mal kurz, dann
meinst du, weil die Franzosen hier mal waren
dann,
in der Stadt?
Dann stellst du das Urlaubsfeeling dadurch her. Ja, nein, absolut. manchmal reicht es ja auch, wenn in die Eifel zu fahren, da verstehst du die Leute ja schon nicht mit ihrem Eifler platt, da hast du auch Urlaubsgefühl.
nee, aber das, was ich meine, ja, ist ja, eigentlich klar. Eher, dass es einfach schneller passiert, ja. Wenn ich in eine andere Sprache oder von einer anderen Sprache umgeben bin. Und natürlich ist es so, wird ja nicht unlängst auch hier erzählt, dass ich im Hunsrück mal unterwegs war. Und das sind ja dann auch nur Kurztrips so. Und da war ja so viel Natur, du warst ja auch schon mal da und warst irgendwie. Warst du angetan? Ich glaube, du warst auch angetan. Irgendwie auf jeden Fall aufgrund der Weite der Wälder. Oder ich mich hier mit der Hängematte eine Nacht in den Wald begebe, was man natürlich nicht darf. Und was ich auch nicht mache, aber es immer andeute, es zu tun.
Du drohst damit.
Und dann davon erzähle, obwohl ich es gar nicht getan habe. Und dann habe ich dadurch schon Erholung, obwohl ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe halt so eine Vorstellungskraft, so viel Fantasie. Dass ich, denke, ich war draußen.
Also funktioniert das auch, wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, ich gönne mir jetzt einen Wellnessurlaub und bin kurz davor, ihn zu buchen, buche ihn aber nicht, aber habe meinen Kais schon ausgetrickst. Also, ich bin auch schon, gefühlt habe ich jetzt 3 Wochen Wellness gemacht.
Andauernd macht das so, ich fahre gar nicht mehr weg. Alles, was ich hier erzählt habe in den letzten 2 Jahren, stimmt gar nicht. So, ich habe einfach eine irre Vorstellungskraft.
Aber ich finde es auch toll, also haben wir ja wirklich Glück, dass wir halt in dieses benachbarte Ausland fahren können, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Ne? Und das geht ja wirklich sehr schnell. Ich glaube auch, das würde funktionieren, wenn man jetzt, ich weiß es nicht, wenn man in Bayern leben würde und dann mal eben kurz nach Österreich fährt. In Bayern gibt's ja auch tolle Berge, ne? Also die Berge ist natürlich auch, also genau, es gibt den Faktor Landschaft, der dich komplett rausbringt, aber bei Österreich, da finde ich, das ist auch immer so ein bisschen, du verstehst ja, musst es nicht besonders anstrengen. Es kommt drauf an, wo man ist, aber in der Regel kann man sich ja ganz normal verständigen. Muss nicht aufs Englische umswitchen. Das wäre
ja, man kann es tun. Ja,
genau, das wäre natürlich
einfach, weil man sich dann international erfüllt.
Genau, man macht sich nicht beliebt.
Nee, es macht auch eigentlich gar keinen Sinn. Aber
ja, ja.
Es sei denn, man ist in Berlin unterwegs, da hat man den Eindruck, dass man tatsächlich mittlerweile,
ja.
Es ist eine Metropole und wenn du da in einem Café sitzt, dann unterhältst du dich eher Englisch.
Genau, so. Aber da kann ich dir, als wir jetzt letztens in Brabant waren, dann waren wir abends im Restaurant und dann kam der Kellner und da habe ich dann gesagt, okay, I would like to order. Und dann sagt er, excuse me, I don't speak your language. Could you please speak in English?
Oh.
Dann habe ich gesagt, ja, was meinst du? Ich spreche Englisch gerade mit dir. Also, wäre ihm nicht aufgefallen. Meinst du, was? Also, naja, dann habe ich es nochmal auf Englisch.
Ja, das ist aber auch noch ein Punkt, wenn du dann zum Beispiel in die Niederlande fährst. Es hat sich ein wenig verändert. Früher war es so, dass die ganzen Deutschen da immer reingefahren sind, reinrandaliert sind ja teilweise auch. Gerade Renesse oder so war ja um Pfingsten rum ein beliebter Spot. Und ich glaube, die Holländer haben gedacht, so meine Herren, die Deutschen, es ist wirklich ein Wahnsinn. Und haben halt immer Deutsch gesprochen, automatisiert. So. Mhm. Ich kann auch verstehen, ich glaube, das ging die Niederlande irgendwann auch ganz schön gehörig auf den Zeiger. Und ich habe so in den letzten Jahren den Eindruck, dass sie eher sogar auf Niederländisch immer antworten und auch sogar weniger Englisch. Also die können natürlich irgendwie gut Englisch, auch wie aufgrund der zweisprachigen TV-Formate, die sie haben. Aber so, die haben keinen Bock mehr. Was ist dein Eindruck?
Ja, ich überlege gerade, also das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Also erstmal, wenn wir unterwegs, meine Frau spricht Niederländisch, dann lasse ich die immer vor. Und dann.
Warum spricht sie Niederländisch? Ist sie?
Nee, sie hat in Amsterdam. Ist
sie familiär Niederländerin?
Bitte? Sie hat in Amsterdam studiert eine Zeit.
Ach so, okay.
Und.
Das ist ja in Dänemark.
Genau, ne? Dänisches Amsterdam. Mhm. Mhm. Und Tulpen aus Kopenhagen. Mhm. Genau, und. Das spricht sie schon immer, möchte das immer gerne sprechen. Ich sage immer, ja, komm. Und dann stehe ich daneben, zum Beispiel, wenn wir irgendwo einchecken oder irgendwas besprechen, ne, weil wir sind ja dann meist auf Pressereisen und dann treffen wir Leute, die uns wohlgesonnen sind. Und dann fängt sie an, auf Niederländisch zu sprechen und ich merke, ich muss mich total konzentrieren, um überhaupt mitzukommen und bin dann immer hinterher ein bisschen genervt, weil sie mir dann doch das meiste erklären muss. Und ich sage dann immer, ja, hätten wir auch direkt auf Englisch gesprochen, dann hätte ich es auch verstanden. So muss ich jetzt alles nachfragen, weil ich finde, man kann schon ein bisschen was verstehen, aber wie gesagt, man muss sich sehr, sehr konzentrieren. Und dann gibt es Wörter, die halt komplett anders sind. Ne? Und dann, da bist du dann halt aufgeschmissen. Also das machen wir halt immer gerne, weil sie es halt auch sehr gerne macht. Aber wir sind dann halt auch, was ich meinte, werden halt dann oft auch oder haben Verabredungen und dann haben sich die Leute auf uns eingestellt, sind natürlich freundlich und sprechen dann auf Englisch mit einem, ne, von vornherein. Meine Frau, die hat, wann war das denn? Die Weltmeisterschaft 1998, da war sie in Amsterdam. Und da waren die Holländer und die Deutschen fußballtechnisch natürlich immer eine große Rivalität und da haben sie das auch nicht akzeptiert. Und immer wenn sie mit den Leuten oder die Leute auf Niederländisch angesprochen hat, haben die auf Englisch geantwortet. Ja, ne? Weil sie gemerkt haben, natürlich, das ist eine Deutsche, das mögen und dann der würgen wir mal einen rein. Das ist aber auch genauso noch geil, das ist so ein bisschen wie Deutsch und Österreichisch, dass wenn die die Flamen, ne, also im flämischen Teil wird ja Flämisch gesprochen, das ist eigentlich, ich sag mal auch, ja, dem Niederländischen sehr nah und wäre vielleicht jetzt zu vergleichen, eben wie Deutsch und das österreichische Deutsch. So, und dann sind die Holländer, die geben ja gerne, weil sie von den Deutschen, die großen Deutschen, geben denen ja mal auf den Deckel und dann geben sie es weiter und dann geben sie es den Belgiern auf den Deckel. Und wenn dann ein Flame einen Niederländer auf Flämisch anspricht, dann ist es sehr beliebt, dass der Niederländer den Flamen nicht versteht und dann tatsächlich auf Englisch antwortet. Und das ist immer ein Reibungspunkt zwischen den Kulturen. So, was hast du eigentlich gefragt? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, ich hatte dich gefragt, ob das auch dein Eindruck ist, dass die Niederländer irgendwie verstärkt auf Niederländisch antworten. Was ja, ich finde es ja eine super Sprache. Ich versuche ja auch immer wieder das Vokabular zu erweitern, weil es irgendwie Spaß macht.
Ja.
Irgendwie. Genau. Ja. Genau. Rivalität, ein Stichwort. Ich war zuletzt nochmal in Düsseldorf.
Oh.
Ich musste da beruflich hin. Ja, ich merke schon, da zieht sich alles zusammen bei dir. Ich sehe es auch. Also diese Rivalität ist natürlich auch ein bisschen spaßbehaftet.
Nein.
Aber trotzdem ist es.
Doch.
Aber trotzdem ist es so, dass sich ja Dinge auch bewahrheiten, immer wieder. Und wenn du da hinfährst, also es gibt ja viele Leute oder ich kenne Leute, aber nicht, diese stehen mir nicht sehr nah, muss ich direkt dazu sagen. Stimmt auch nicht. Teilweise stehen die mir sehr nah, aber in dem Moment sind sie weit entfernt. Die dann sagen, Düsseldorf ist die viel schönere Stadt. So. Jetzt, wenn man mal davon absieht, dass Köln ein großes Müllproblem hat, ja, muss ich dann immer wieder feststellen, wenn ich in die Stadt Düsseldorf fahre, was gelegentlich passiert, dass ich immer denke so, was ist jetzt an dieser Stadt tatsächlich schöner? Und vor allem, wenn man, also wo ist das Rheinpanorama? So, was gibt es da zu sehen? Und wenn man durch die Stadt durchfährt, denkt man so, okay, ihr habt jetzt irgendwie hier so einen super schicki Medienhafen. Aber das war's ja auch schon.
Ja, wir haben ja auch den Mediapark, also.
Das ist vollkommen richtig, so.
Ja, die haben die Köln mit dem Kanal, oder wie man das da nennt, dieses Gewässer.
Also, ich finde es völlig überbewertet, diese Herausstellung, dass Düsseldorf die schönere Stadt ist,
also,
dem kann ich nicht entsprechen.
Es gibt schon den einen oder anderen schönen Stadtteil, also Wohnviertel, ne, so Altbauwohnviertel, das muss man schon sagen, das ist ganz, ganz nett und da ist man auch überrascht oder war ich damals, als ich dann solche Ecken entdeckt hatte und war dachte, ach ja, gar nicht so verkehrt. Man muss aber auch sagen, Köln hat natürlich auch durch den Zweiten Weltkrieg sehr gelitten und da muss man sich dann fragen, welche Stadt ist denn insgesamt relevanter, um die zu zerstören?
Ha.
Ja, so. Und guck dir mal alte Bilder von Köln an, da blutet einem das Herz. Also wie schön es war, was wir für imposante Prachtstraßen hatten, was wir für tolle Gebäude und Plätze hatten. Das wurde ja alles komplett verschandelt und es gibt ja diverse Bausünden. Aber ich meine, letztendlich nach dem Krieg, der Wiederaufbau, da hatten die Leute keine Zeit für Schönheit, da war es pragmatisch, da musste halt schnell Wohnraum geschaffen werden und das sieht man halt heute natürlich auch immer noch. Ne? Und dann gibt es halt eben so ein paar Ecken in Köln, die sind halt wirklich übel. Man sagt aber so schön, Köln lebt ja durch die Menschen und deswegen, das ist ein Gefühl und da...
Das behaupten die Düsseldorfer ja auch für sich.
Ja, dann frag ich mich haben sie geklaut von uns.
Und die, also wenn wir jetzt über Karnevalsvergleiche sprechen, ja auch. Du bist ja voll im Thema mit deinem Karnevalspodcast. Du hast ja so viele Insights wie kaum jemand hier
genau.
An diesem Podcast-Mikrofon.
Genau.
genau, in diesem intimen Kreis. Da zählt ja Mainz tatsächlich dann auch zu. Ich frage mich dann irgendwie, warum spielen zum Beispiel dann Kölner Karnevalsbands, wobei ich bring's jetzt auch nicht als Karnevalsbands bezeichnen möchte, aber um ein Beispiel zu nennen, also Bands aus dem Kölner Raum mit kölscher Mundart, warum werden die denn dann nach Düsseldorf eingeladen, wenn der Düsseldorfer Karneval so und auch Büttenredner nach Düsseldorf eingeladen, andersrum aber glaube ich nicht.
Ja, gibt's ja keinen. Was haben die denn?
Richtig.
Also jetzt, tatsächlich, also Büttenredner, ich hatte letztens den Javid Podcast zu Gast, das ist ein afghanischer, nein, ein Comedian mit afghanischem Migrationshintergrund, der jetzt die Rolle, das ist halt seine Rolle, also was heißt seine Rolle, er ist es halt auch, ne? Aber das ist halt sein Thema halt auch oft, und er hat dann dieses Jahr versucht oder ist gestartet als Büttenredner, was natürlich völlig neu war, weil bisher kannte man es halt noch nicht. Das waren dann immer Kölsche, und jetzt sitzt da halt so ein freundlicher Mensch, der den einen oder anderen wirklich guten Scherz damit zustande gebracht hat. Und der hat dann oder ist dann auch regelmäßig in Düsseldorf aufgetreten, hat er erzählt. Ne? Oder
ja,
so. Und dann wird aber auch in Düsseldorf Viva Colonia gesungen. Was ich auch wieder schräg finde. Haben die keine eigenen Lieder? Also ich meine, anscheinend ja nicht. Also ich kenne kein einziges bekanntes Düsseldorfer Karnevalslied.
Ich kenne noch nicht mal, außer die Toten Hosen kenne ich keine andere Düsseldorfer.
Ist das denn schon Karnevalsmusik heute mittlerweile?
Das, die Hosen,
ey. Wie heißt ja, das? Genau, dieses hier, eisgekühlter Bommerlunder, das ist doch, das geht doch ganz, ganz krass in die Richtung.
Ja, du. Ja, die Hosen gehen ja übrigens auf Abschiedstour, glaube ich, habe ich irgendwie so rausgelesen. Hast du es mitbekommen? Die haben irgendwie ein Video gepostet. Man könnte meinen, sie gehen auf Abschiedstournee und spielen ja auch gerne in Köln und begrüßen die Fans in Köln mit Hallo Düsseldorf.
Genau.
Das ist aber dann die spaßige Seite der Rivalität, so der rheinischen Rivalität. Ja, du, also ich war gut. Ich würde jetzt die Toten Hosen, wenn wir sie als Karnevalsbands beschreiben, kriegen wir ganz viele böse Mails. Aber von Dieter und Petra und aus unserer Community, insofern sie Tote Hosen-Fans sind.
Genau, aber lass uns mal die E-Mail-Adresse verstecken.
Ja, und, lass sie uns raus.
Genau. Genau. Ja, aber also ich bin halt hin und wieder in Düsseldorf, weil es sich anbietet, weil es da irgendwelche Geschäftstreffen gibt, weil es, man muss halt auch so sagen, der Düsseldorf Flughafen hat natürlich ganz eine andere Dimension als der Köln-Bonner Flughafen. Also man fliegt ja schon regelmäßig auch von Düsseldorf weg, wenn man denn fliegt. Also man ist dann doch öfters in Düsseldorf, als man denkt. Und ich finde es ja gar nicht so schlimm. Und das ist ja auch, also ich betrachte das tatsächlich mit einem Augenzwinkern, finde es immer ganz lustig. Aber irgendwann, wenn ich jetzt auch einen Düsseldorfer treffe, dann ist es auch irgendwann so ein bisschen auch eine alte Kamelle, dem dann jetzt erstmal so einen Düsseldorf-Spruch zu drücken. Ne? Dann denkst du, okay, das ist jetzt hier so, der alte Gassenhauer, ne, noch irgendwie einen blöden Spruch bringen. Dann denkst du, das ist einem auch manchmal schon wieder zu blöd. Ne? Aber auf der anderen Seite ist er auch schon wieder ganz witzig, und dann, ja, wenn man es dann macht, dann haut man sich zwei Sprüche um die Ohren und dann ist gut. Ja, so, ich habe ein bisschen, bisschen Ziehen in der Schulter. Aber ich hoffe.
Ja, du kommst vom Tennis,
ja, genau,
richtig?
Ich spiele jetzt Tennis.
Ist das die Schulter, die Schulter, wenn die eigentlich das erste Jahr dieses Podcasts in jeder Episode gesprochen haben?
Nein,
oder ist es die andere Schulter?
Es ist die rechte Schulter. Nein, das Schlüsselbein war links. Jetzt, ich bin ja Rechtshänder, also habe ich den Schläger in der rechten Hand. Nein, es ist tatsächlich so, ich habe mal als Kind Tennis gespielt oder so ein paar Tenniskurse mitgemacht. Damals, als wir noch alle im Polohemd, im Golf Cabrio, den Pullover lässig über die Schulter gewickelt haben und dann vorne mit den Armen so zusammengeknotet haben. So sind wir ja damals rumgegangen, haben wirklich Spermens gekaut.
Also ich nicht, aber nur, also du?
Nee, ich auch vielleicht. Nicht. Nein, ich auch nicht.
Gut,
nein,
aber okay. Wir haben das gesehen.
Ich wollte gerade so ein Bild aufbauen.
Nein, und dann, ja, sehr schön. Ist gelungen.
Genau. Und dann habe ich
die Popper.
Genau, die Popper. Ich habe ja mal mit meiner Frau vor vielen Jahren in Spanien gelebt, und da sind wir regelmäßig Tennis spielen gegangen. Also, und sie hatte auch irgendwie mal als Kind so ein paar Trainerstunden, und dann haben wir eigentlich ganz gut immer zu zweit gespielt. Das hat Spaß gemacht. Und dann haben wir, mittlerweile sagen, 20 Jahre lang nicht gespielt. Und dann hatte ich letztes Jahr, dachte ich, als sie Geburtstag hatte, komm, ich lade sie einfach mal morgens zu einer Tennisstunde ein. Dann haben wir hier vorne einen Tennisplatz bei uns um die Ecke gebucht. Da ist im Park so ein Club, da kannst du einen Platz mieten. Und dann haben wir uns dann nach 20 Jahren dahingestellt.
In Köln, oder?
Ja,
was?
Genau.
Im Park? Ja. Ach, was, okay. Mhm.
Und es war sehr unangenehm. Also wir haben keinen einzigen Ball übers Netz gekriegt. Also, die flogen überall hin und her. Und auf den Nachbarplätzen waren halt meist Rentner, ne, weil es war halt früh morgens, irgendwie um 8 oder 9. Und ich dachte, oh Gott, das will ja, das ist ja hier gruselig. Und es hat auch dann selber keinen Spaß gemacht, weil man irgendwie, also ich fand es jetzt nicht so wie beim Radfahren, dass man bestimmte Bewegungen nicht mehr vergisst. Also ich hatte einfach diesen Bewegungsablauf nicht mehr drin und sie auch nicht. Und dann stand da zufällig ein Tennislehrer, der hatte sich das eh mit angeguckt. Ich hatte mit den Leuten gequatscht, meinte, ach, wir müssen eigentlich mal wieder ein paar Tennisstunden nehmen. Und dann hatte der gesagt, komm mal, ich hätte Zeit, wollen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, und jetzt machen wir so ein paar Basics. Einfach nur noch mal so ein bisschen Technikübungen, dass man noch mal die Bewegungen Vorhand, Rückhand und so drauf kriegt. Und dann soll es auch reichen, weil wir wollen einfach nur zu zweit ein bisschen spielen. Aber dann so, dass wir es immerhin hinkriegen, dass wir mal ein paar Ballwechsel zustande kriegen. Und dann auch mal, ja, zu zweit dann auch nochmal unser Repertoire erweitern an Freizeitmöglichkeiten. Nachdem ich ja jetzt hier schwimmen gehe, machen wir jetzt auch Tennis zusammen. Und
ja, super gut.
Und wieder reden wir auch.
Ja, genau. Also seid ihr denn als Paar dann, also könnt ihr miteinander spielen oder ist es so, dass ihr euch dann auch irgendwie fetzt?
Nee, wir fetzen uns nicht. Also es gibt ja keinen Anlass, weil also jeder schlägt ja den Ball ins Netz, da gibt es also keinen Grund. Nein, also wir kriegen schon ein paar gute Bälle hin. Und wir sind aber auch, also meine Frau, die spielt ja unheimlich gerne Tischtennis und wir betteln uns da und das macht wirklich Spaß, weil wir schlagen uns da wirklich die Bälle um die Ohren und ich bin gut in der Offensive und sie ist einfach gut in der Defensive und man möchte meinen, dass ich die härteren und cooleren Bälle spiele, aber sie kann halt immer ganz lässig returnieren und sie gewinnt 90% unserer Spiele. Ich verstehe es einfach nicht.
Okay, good. Defense wins.
Ja, ich weiß nicht warum, ich mache da die spektakulärsten Aktionen und sie gewinnt eigentlich immer.
Und er kann. Aber wo könnt ihr denn spielen? Habt ihr eine Tischtennisplatte bei euch in der Wohnung oder?
Nein, wir haben einen Küchentisch und da gab's mal bei Decathlon so ein Netz. Das habe ich mal, ach, das haben wir mal aus Gag, ich glaube zu Corona-Zeiten haben wir da mit den Kindern irgendwie so Blödsinn gemacht. Nee, wir haben hier vorne eine Schule und einen kleinen Park, da sind jeweils Tischtennisplatten und da spielen wir halt dann. Ne? Und dann, da betteln wir uns dann regelmäßig. Aber wie gesagt, da kann ich auch, ne, man spielt ja immer bis 21, da kann ich 17-3 führen und sie kriegt es trotzdem noch hin und gewinnt. Also es ist immer das Gleiche. Da muss ich irgendwie, da muss ich mir mal was überlegen.
Ja, also ich komme ja, jetzt kommen weitere Geheimnisse. Ja. Wir lernen uns ja immer besser kennen
gerne.
In diesem Podcast.
Sehr, sehr gerne.
Die intimen Geheimnisse der sportlichen Entwicklung. Mein Vater war ein sehr, sehr guter Tischtennisspieler früher. Das heißt, ich bin sehr, sehr früh und sehr viel mit Tischtennis in Kontakt gekommen. Und wir hatten eine Tischtennisplatte immer zu Hause, was dazu geführt hat, dass wir in einem Hobbykeller, die es ja damals auch gerne noch gab, viel Tischtennis gespielt haben tatsächlich. Auch meine Geschwisterchen. Das dann später in Tennis umgewandelt wurde. Und wir viel Zeit auf dem Tennisplatz verbracht haben. Ich für meinen Teil muss sagen, Tennis war, ich liebe Tennis spielen tatsächlich, bin nicht so der Vereinsmensch. Mhm. So, also das hört sich zum Beispiel das, was du jetzt da hast, in einem Paar, man kann sich ja mal einen Platz anmieten und ein bisschen kloppen, hat aber keinen richtigen Verein, oder verstehe ich das falsch? Also man kann da frei spielen.
Nee, das verstehst du falsch.
Okay, alles klar. Man muss Mitglied in einem Verein.
Nein, also es gibt ja im Stadtwald gibt's städtische Plätze, die sind super. Die kannst du mieten, aber die sind halt mittlerweile schon immer auf Jahre ausgebucht. Da kannst du denken. So, und hier ist ein Tennisclub und die haben so eine Online-Buchung und natürlich haben halt die Mitglieder Vorrang und man kann aber gerade gar nicht Mitglied werden, ne, weil die irgendwie schon voll sind. Aber man kann halt immer, ich meine, 24 Stunden vorher gucken, da stellen die halt dann die Plätze zur Verfügung. Dann kann ich dann halt für morgen halt gucken, aber ich könnte jetzt nicht als Nichtmitglied für nächste Woche einen Platz buchen. Dann habe ich dann einfach gut. Aber wir können halt die Trainerstunden nehmen und das machen wir halt dann immer morgens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, springen wir mit raus und dann haben wir von 8 bis 9 haben wir einmal die Woche freitags Trainerstunden, und da, das ist, mit Trainerstunden ist okay, und ich denke mal, wir werden dann sicherlich auch eine Lösung finden, dass wir dann auch, wenn wir wollen, mal regelmäßig spielen können. Aber das ist, finde ich ja okay, ne, dass dann die Mitglieder Vorrang haben, aber das, da können wir mit 5 Minuten mit dem Fahrrad hinfahren, das ist sehr angenehm. Mhm. Das
braucht okay. danach. Ja, aber das wäre zum Beispiel so eine Lösung für mich auch, dass ich da, und dann um online buchen kann. So, das wäre sowas für mich auch. Ne? Also wie gesagt, so Verein ist nicht so mein Ding gewesen. Der Sport an sich aber schon so. Und was mich irgendwie, also das, was du halt auch sagst, dieses Üben. Ja, also ich glaube, Tennis kann man nicht einfach so spielen. Ich hatte irgendwie so jobmäßig, war ich mit einem Kollegen eine Zeit lang immer wieder regelmäßig unterwegs. Dann sind wir irgendwie, weiß ich nicht, zu deutschen Meisterschaften Leichtathletik gefahren und hatten... Und er hat immer Hotels rausgesucht, so Sporthotels, wo eine Tennishalle mit dabei war oder ein Tennisplatz. Immer 2-mal haben wir das gemacht. Und dann haben wir abends irgendwie, als wir den Job fertig hatten, haben wir dann eine Runde Tennis miteinander gespielt, so. Und das war natürlich irgendwie, ja, also man hat diese Technik noch drauf, wenn man das einmal gelernt hat, aber die Bälle segeln natürlich überall hin, irgendwie. Das hat dann selten was mit wirklichem Tennissport zu tun. Und das regt mich dann persönlich bei mir so massiv auf, dass ich mich dann mehr mit mir beschäftige. Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall bin ich da völlig bei dir, dass diese Übungsintensivität. Rick, wie bist du denn mental dann aufgestellt, wenn die Bälle wegsegeln und du dich aber erinnerst, dass das eigentlich auch mal besser funktionierte im Topspin, im Slice, keine Ahnung. Wobei ich finde, Slice geht natürlich immer eher als Topspin. Spielt man überhaupt noch Topspin aktuell?
Also ich muss sagen, man muss halt wieder diese Bewegungsabläufe abrufen. Und ich weiß halt noch, ich habe das dann irgendwie, also wie gesagt, ich habe das in den 80ern, 90ern gelernt. Und das habe ich dann irgendwie wieder so ein bisschen abgerufen. Und dann habe ich so bestimmte Bewegungsabläufe und dann klappt es. Und es ist natürlich auch immer die Frage, wie gut spielt dein Gegenüber, ne? Also ist meine Frau und ich, wie gesagt, wir haben jetzt längere Zeit nicht gespielt. Wir müssen jetzt beide wieder reinkommen. Und kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn der Gegenüber dir aber den Ball gut zuspießt, dann fällt es dir leichter, den Ball auch wieder vernünftig zurückzuspielen, als wenn beide erstmal gerade nochmal wieder in der Findungsphase sind. Ne? So, von daher ist das okay. Aber jetzt haben wir unsere Trainerstunden, das ist ein erfahrener Tennistrainer, Lehrer, der aber mir nochmal ganz andere Bewegungsabläufe beibringt. Also ich habe es damals gelernt, dass man sehr weit immer ausholt und jetzt irgendwie nimmst du halt sehr kurz aus. Und die Rückhand wird halt jetzt auch beidhändig beigebracht und ich habe es aber noch einhändig oder habe es jahrelang einhändig gemacht und es fällt mir gerade tatsächlich schwer, jetzt so neue Bewegungsabläufe drauf zu kriegen. Und am Ende aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so ambitioniert. Ich möchte einfach nur, dass ich den Ball wieder vernünftig spielen kann. Und dann könnte ich dich auch mal wieder zum Match herausfordern und mal gucken,
das wie machen, das funktioniert.
Weil das ist ja vielleicht auch im Bereich des Möglichen.
Dann auf jeden Fall.
Nehmen wir das
genau. Mikro also, ich habe gemerkt,
auf dem Trainings, während des Trainingsspiels nehmen wir den Podcast auf mit so Ansteckmikros.
Oh ja, ich habe auch gemerkt bei diesen Matches, die jetzt auch schon mit meinem Kollegen, die jetzt auch schon eine ganze Weile her sind, dass zum Beispiel der Aufschlag, der eigentlich eine recht komplizierte Bewegung ist, doch noch relativ gut da ist. Gut, da segeln auch viele Bälle ins Netz, aber die Grundbewegung ist da. Wenn er dann kommt, du wirst es dann erleben, ist ein Killerschlag.
Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, weil ich möchte dich warnen, also mein Aufschlag, der sieht mega professionell aus, solange keine Bälle im Spiel sind. Okay. Vom Bewegungsablauf.
Also, da spielen wir einfach ohne Bälle, genau. Ist vielleicht besser.
Also,
wir
das tun einfach so. Sobald da ein Ball im Spiel ist, sieht es bei mir irgendwie auch irgendwie komisch aus. Aber ist ja egal, ich spiele ja nicht für die Optik, ich habe einfach nur Spaß. Ich spiele, glaube ich, so Tennis, wie ich Ski fahre.
Fährst du auch ohne Ski?
Genau. Nee, ohne Schnee. Nein. Also es
gibt. Ich fahre auch Mountainbike oder Bike.
Ja, genau. So.
Ich laufe dann immer die Trails runter und die Rampen springe ich.
Aber da wäre auch dieses komische, hier dieses Pferdereiten, was für dich mit diesem, wie heißt denn diese Kinderpferde?
Ach, wie heißt das
noch? Ich reite auch ohne Pferd. War es nicht mal bei Monty Python, hier diese Ritter der Kokosnuss, wo der Typ immer die ganze Zeit da so nebengeritten ist, aber der hatte gar kein
Pferd. Ja, genau, mit den Kokosnüssen, die Rufgeräusche.
Nee, also ich stelle fest, also ich vernachlässige die Technik und komme irgendwie zurecht. Und dann macht es auch Spaß, ist okay. Du musst, glaube ich, wenn du wenn du als Kind wirklich anfängst und wirklich richtig gut und kontinuierlich dran bleibst, dann lernst du ja dann irgendwie auch vernünftig die Technik. Und das habe ich, glaube ich, so gut nie gelernt beim Tennisspielen, und beim Skifahren war es eh schon so spät, dass ich dann halt einfach eine gewisse Technik mir nicht mehr aneignen konnte und jetzt irgendwie da runterkomme oder spielen kann, und das ist okay. Aber ich gewinne da keinen Schönheitswettbewerb.
Ja, okay, das musst du ja auch nicht, weil du siehst ja schon gut genug.
Genau, also. Ich glänze durch andere Qualitäten.
Muss man ja sagen, genau. Mhm. An der Stelle muss ich auch sagen, irgendwie, ich habe ja ein Ding auf der Bucketliste bei mir stehen, das ist einmal Roland Garros besuchen. Irgendwie, weil ich habe neben Fußball in den letzten Jahren auch wieder angefangen, natürlich auch jobbedingt, aber mich für andere Sportarten zu interessieren und diese mir auch live anzuschauen. Natürlich gerne. Und Tennis zählt mit dazu, weil es live zu erleben, es gibt ja auch bei uns in der unmittelbaren Umgebung ein paar Bundesliga-Clubs, wie du weißt, und das ist auch mal ein Tipp, also geht mal zu einem Tennisspiel, zu einem Profi-Tennisspiel gucken, Bundesliga, weil das ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer als im TV-Apparat. Aber ich auch verfolge Tennis und die jeweiligen Saisons auch tatsächlich verstärkt am Televisionsendgerät.
Das macht tatsächlich echt Spaß. Ich habe live noch nie ein Tennisspiel gesehen, aber ich meine, Roland Garros, das ist doch demnächst. Ne? Ich meine, du fährst ja mit dem Zug super easy nach London und dann hast du da deine Erdbeeren mit Sahne und so weiter.
Genau, das ist ja dieses Roland Garros in London. Ne, genau, er hat,
man kennt es.
Ja, während ja...
okay, man hat den Gag verstanden.
Der US Open in Paris.
Ja, genau.
Da haben die irgendwann getauscht.
Ja, genau.
Ja,
Völkerverständigung.
Im Zuge der Globalisierung ist das passiert. So, die kriegen das jetzt nicht mehr zurückgetauscht. So.
Das ist aber wirklich, also ich meine, es gibt ja auch Vorrundenspiele und so weiter. Und ich meine, Paris oder auch London ist jetzt auch nicht so weit weg. Wir können jetzt auch Hamburg-Rotenbaum oder so. Aber ich glaube, das wäre mal ganz cool, so ein Tennisspiel. Aber wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Bin da immer offen, habe vielleicht das eine oder andere, was habe ich noch gesehen? Basketball haben wir mal gesehen, Eishockey, Fußball, klar. Du warst ja als Botschafter bei der Skiweltmeisterschaft.
Wo übrigens auch, nur mal ganz kurz, Viva Colonia lief.
Natürlich.
Das eben.
Ja.
Ne? Ja. Die Schweden ist auch mitgesungen.
Genau,
das war
sehr
lustig.
Ich war mal beim Autorennen, also Formel 1 nicht, aber Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, Carrera Cup und so weiter habe ich mal gesehen. Also schon die ein oder andere Sportveranstaltung gesehen, aber Tennis wäre noch auch noch Bucketlist-mäßig, ja, das ist
gut. Genau. Und das, was du sagst, ist irgendwie in der ersten Woche dahingehen, ist auch so der Tipp, den mir auch Kollegen, ich habe einen Journalistenkollegen, der fährt tatsächlich regelmäßig, seit 10 Jahren immer zu dieser ersten Woche Roland Garros und sagt halt genau das, was du halt auch, du siehst halt alle Spieler, auch auf den Außenplätzen manchmal wirkliche Top-10-Spieler das ist dann wohl bezahlbar. Ich habe versucht, muss ich dann so ticketmäßig sich anmelden, wenn du den offiziellen Weg gehst. Und da bin ich aus der Verlosung dieses Jahr gekippt. Und die ganz teuren Tickets konnte ich mir nicht leisten in diesem Jahr. Aber ich probiere es immer weiter. So, also das steht auf jeden Fall an, das zu besuchen. Habe ich mega Bock drauf, muss ich sagen.
Ja, klingt gut. Ja, man muss ja noch ein paar Ziele im Leben haben oder ein paar.
Ja, ich habe sonst auch schon alles erreicht.
Naja, deswegen. Irgendwann wird es dann auch langweilig mit 49, 50. Da hat man ja meistens. Aber das merkt man.
Bist du schon so alt, oder?
Ja, nee. Klar.
Ja, du wirkst auch so ein bisschen älter.
Ja, ich bin seit der letzten Episode stark gealtet. Gealtert, so heißt es richtig. Gealtet.
Alter.
Gealtet, ja. Nein, aber ich merke, dass du aufhören möchtest.
Nein, du wolltest was sagen.
Nein, weil du Andi gesagt hattest.
Das ist immer sagen.
Also, ja, das ist dein Andi, so jetzt reicht's, jetzt halt mal die Schnüss.
Aber ich habe dich unterbrochen, sorry.
Nee,
sag.
Nee, mit dem Alter, man merkt aber auch, dass man so viele Sachen schon abgehakt hat. So. Also ich merke das, weil ich doch sehr, sehr intensiv gereist bin, dass ich in ganz, ganz vielen Orten schon war. Es gibt natürlich immer noch unendlich viele Länder, die ich nicht besucht habe, aber die spannend für mich sind, über einen Großteil der interessanten Länder habe ich bereits besucht. Und wenn irgendeiner erzählt, ja, ich fahre da und dahin, dann kann ich meistens, so wie du jetzt mit Malaysia, sagen, ach, da war ich schon. Ich bin aber kein Freund davon, irgendwie bei mir im Instagram-Profil zu schreiben, 149 Länder bereist. Also es geht mir nicht darum, und das finde ich auch irgendwie, weiß ich nicht, von der Herangehensweise auch komisch, zu sagen, ey, also ich bin der bessere Reisende, weil ich schon 5 Länder mehr als wie du bereist habe, sondern naja, darum geht es doch gar nicht. Also ich finde es auch mal geil, in ein Land mehrfach zu fahren. Und ich meine, die Länder sind so groß, weil wie oft, kennst du ja auch, wie oft warst du und ich, wie waren wir in Holland, in Österreich, Frankreich, ich weiß nicht, das ist doch immer wieder toll, neue Ecken zu entdecken oder auch mal nochmal irgendwo hinzufahren, wo es einem gefallen hat. Ne? Also von daher.
Absolut.
Ja, aber ja, du weißt, was ich meine.
Ja, schöner Gedanke noch. Hm?
Zum Abschied.
Ja, würde ich sagen so. Mhm. Aber wir müssen los, Andi.
Ja,
wir
ja.
müssen Tennis spielen.
Ja, genau. Ich muss mich, muss meinen Arm bearbeiten lassen. Ja, schön, Hammer.
Hast du jetzt Physio gebucht? Hast du das jetzt automatisch auch mit dabei im Alter?
Ja, das mal gucken. Aber ich versuche jetzt trotzdem noch, das ist jetzt meine Midlife-Crisis, ne? Wie gesagt, ich mit dem Schwimmen, Fußball spielen, jetzt Tennis. Ich weiß aber, was ist denn los?
Super aktiv, ist doch gut.
Ich werde jetzt ab nächste Woche meine Haare färben. Und ja, ich möchte wieder jung sein. Ne?
Mhm, also, okay. Und, ja. Und meinst du, das macht dich jünger dann?
Ja, ich weiß auch gar nicht, soll ich kastanienbraun oder blond? Ich weiß es nicht.
Mhm. Ja, vielleicht auch so Wasserstoff. Mhm,
ja.
Blond.
Ja, ja. Das habe ich ja gehabt damals, als das in war, weißt du, in den 90ern? Mhm. Das war so der.
Hatte ich auch.
Da hatte ich erst lange Haare und so einen Pferdeschwanz, das hat man damals teilweise gehabt. Und dann habe ich radikal abgeschnitten und blondiert. So Anfang der 90er. Und ja, es.
Ich auch. Ich weiß noch, genau.
War mal in, ne? Das war,
Ich kann mich noch erinnern an den Ort, wo ich das erste Mal getan habe. Es war in einer Küche, in einer WG in Köln-Sülz. Und ich erinnere mich deswegen so genau. Erstmal, weil es sehr, sehr nette Menschen waren, von denen ich umgeben war. Und zum anderen, weil es unfassbar wehgetan hat.
Gebrannt
war das? Bitte?
Hast du gebrannt?
Ja, es fühlte sich so an, als ob meine Kopfhaut brennt. So, ja. Das war ja wahr. Also tatsächlich, wo ich dachte, ich habe es dann auch kürzer nur draufgelassen, diese Tönung, was dazu geführt hat, dass meine Haare eher rötlich oder orange
waren. Ja, ja, das hatte ich auch mal. Ja.
Ja, genau. Und dann habe ich später nachgetönt. Genau. Ja, ja, klar. Sah unfassbar gut aus. Später dann.
Also vielleicht finden wir noch ein paar Fotos, die wir mal dezent irgendwo.
Weiß ich nicht, ob ich das möchte.
Ja, ja, okay, ich finde es auch eher amüsant, damals mit blonden Haaren. Ja, ja.
Wobei, wir können natürlich irgendwann mal das teilen mit der Community.
Ja.
Wenn wir jetzt hier unser Kaffeekränzchen machen.
Ja, ja, genau. Können wir einmal kurz zeigen, dann, so für 2 Sekunden. Tick, tick. Das war's. Genau. Ah ja, aber das wäre auch was, wir könnten uns ja auch bei Giacomo einfach nur mal die Haare blondieren lassen. Da muss man ja auch lange warten, da können wir dazwischen reden.
Das ist richtig so.
Aber lass es lieber aufhören, bevor wir auf noch bescheuertere Ideen kommen.
So, Andi, ich muss los, mein Pferd wartet.
Genau.
Ich reite.
Gut Ritt. Genau. Ich gehe schlafen. Gute Nacht und guten Ritt. Und
gut.
Wir hören und Dieter und Peter, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ne? Nächste Episode. Ich kann trotzdem unseren Kanal abonnieren und uns auf Instagram besuchen. Getting Wild. Wir freuen uns. Danke, Ralle. Und
danke,
bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Adiot.
Ciao.
Ciao.
Getting Wild. Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andi und